Resveratrol löst eine Signalkaskade in der Zelle aus, die vergleichbar ist mit dem, was passieren würde, wenn wir intermittierend fasten beispielsweise oder uns in einer Kalorienreduktion befinden.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
Resveratrol. Hype-Molekül oder ein echtes Werkzeug für Zellschutz und gesundes Altern? Herzlich willkommen zu diesem Deep Dive hier bei den Health Nerds. Matthias Baum und ich haben vor einiger Zeit in einer Doppelfolge hier bei den Health Nerds bereits den Mythos »Ein Glas Rotwein am Tag ist gesund« wissenschaftlich ganz klar entzaubert. Und hier heute in diesem Deep Dive, da wollen wir nun den Fokus noch einmal auf den vermeintlichen Star hinter diesem Mythos richten, Resveratrol. Wo genau kommt es her? Wie wirkt es im Körper? Und was sagt die aktuelle Studienlage, die Wissenschaft wirklich zu Effekten auf unsere Gesundheit? Wir klären, warum die Bioverfügbarkeit der entscheidende Knackpunkt ist, welche Rolle Transresveratrol spielt, welche Dosen und Formulierungen in Studien eingesetzt werden und welche klinisch messbaren Effekte auf Blutdruck, Glukosestoffwechsel, Entzündungsmarker und so weiter realistisch sind. Rotwein streifen wir also nur kurz, denn darüber haben wir schon gesprochen und da haben wir ganz klar festgestellt, die wirksamen Mengen in einem Glas Rotwein, die reichen bei weitem nicht aus, um dem Mythos gerecht zu werden, ein Glas Rotwein am Tag ist gut für unsere Gesundheit. Also, let's go. Matthias Baum, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo Felix.
Matthias, lass uns direkt einsteigen. Bitte nochmal in 30 Sekunden von dir hier in diesem Deep Dive. Resveratrol, was genau ist das für ein Stoff?
Also Resveratrol ist ein Polyphenol aus der Gruppe der Stilbene. Das ist eine bestimmte Unterkategorie und kommt natürlich in verschiedenen Lebensmitteln vor. Jetzt kommt das, was du gerade schon angesprochen hast. Irgendwas hat es mit Rotwein zu tun. Naja, nicht mit Rotwein direkt. Also es hat nichts mit dem Getränk selbst zu tun oder dem Verarbeitungsprozess, dem Alkoholisierungsprozess, sondern es geht um die Schalen von roten Trauben. Und dementsprechend haben wir einen gewissen Gehalt auch in Rotwein. Aber wir finden Resveratrol auch in Beeren, teilweise in Erdnüssen, in Kakao und in verschiedenen anderen Pflanzen, unter anderem in einer Wurzel. Der nennt sich japanischer Staudenknöterich. Da gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein. Und wir haben über Polyphenole schon häufiger gesprochen und es geht grundsätzlich um einen sekundären Pflanzenstoff, der für den Organismus spannend ist, weil er im Kontext Antioxidation häufig eine Rolle spielt, häufig mit einer Technik, die indirekt funktioniert. Das heißt, es ist eigentlich für die Zelle ein Giftstoff, aber der Körper reagiert dementsprechend oder die Zellen reagieren dementsprechend darauf und bilden körpereigene Antioxidantien. Und das ist immer der Hintergrund und das ist auch die Geschichte hinter einem Glas Rotwein, weil doch so viel gutes Resveratrol darin enthalten ist. Wir hatten schon aufgeklärt, so viel ist dann in einem Glas nicht enthalten. Und wenn wir es nutzbar machen wollen, dann macht eine höhere Dosierung durchaus Sinn.
So, und diese höhere Dosierung, die erreicht man im Grunde nicht über Lebensmittel. Das ist kaum darstellbar. Wir haben schon ausgerechnet, wenn wir sie über Rotwein bekommen wollten, müssten wir um die 100 Flaschen Rotwein am Tag trinken, um wirklich diese Mengen zu haben, die wissenschaftlich eben auch untersucht wurden und die auch wirklich einen messbaren Effekt haben. Darüber reden wir auch gleich, wie man das supplementieren kann, wie wir uns Resveratrol zuführen können. Aber vorher wollen wir natürlich nochmal einen Abstecher dahin machen, was Resveratrol aus wissenschaftlicher, aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht so spannend macht. Welche Wirkungen wurden tatsächlich im Körper nachgewiesen? Worauf kann Resveratrol einen positiven Effekt haben?
Genau, also wie ich gerade schon eingangs erwähnt hatte, als Polyphenol zählt es auch letztendlich zur Gruppe der sekundären Antioxidantien. Das heißt, das ist ein Thema, was immer wieder auftaucht, antioxidative Wirkung und Entzündungsmodulation. Man darf und sollte hier natürlich auch immer auf die bestehende Datenlage drauf schauen, aber das ist so der Hintergrund und wo oder wie wird es untersucht? Es beginnt zunächst mit In-vitro-Untersuchungen, dann auch Zellstudien, Tierstudien dann natürlich irgendwann auch klinische Studien. Aber wenn wir auf die Mechanismen schauen, dann geht es vor allen Dingen um eine antientzündliche, entzündungsmodulierende Eigenschaft. Also es geht um Neutralisation von freien Radikalen und die Dämpfung von proinflammatorischen Signalwegen. Das ist natürlich immer interessant, wenn wir über chronische oder auch niedriggradige Entzündungsprozesse sprechen, dass wir hier unter Umständen einen Mechanismus der Regulation haben. Jetzt hast du eingangs, auch das nochmal, um das mit aufzugreifen, gesagt, es gibt vielleicht noch andere Dinge, die interessant sein können. Auch wenn wir spezifisch auf unser Blut schauen, da gibt es auch das eine oder andere, wenn wir über Gefäßgesundheit sprechen. Mhm. Wenn es um Endothelfunktion geht, also die Innenwand der Gefäße und auch vielleicht das Thema der Blutdruckregulation, ich sage bewusst vielleicht, weil wir keinen klaren Dosis-Wirkungseffekt aktuell aus klinischen Studien, aus randomisierten klinischen kontrollierten Studien haben. Aber der Hintergedanke ist erstmal das, was unter Umständen ein Mechanismus sein könnte. Das heißt, Resveratrol beeinflusst, das ist ein Thema, zum Beispiel die Blutgerinnung, nicht direkt die Gerinnungsfaktoren, aber eben die Thrombozyten, die Blutplättchen. So, das ist ein Thema, ein sehr spannendes Thema. Und dann für viele, die Resveratrol gehört haben und sich mit dem Thema Langlebigkeit und Longevity beschäftigen, sind vielleicht auch schon mal darauf gestoßen. Und das halte ich für einen der sehr, sehr spannenden Mechanismen gerade. Und du erinnerst dich, wir haben kürzlich auch über Energiegewinnung in den Zellen gesprochen. Mhm. Und haben über verschiedene Substanzen, Q10 und PQQ gesprochen. Und Resveratrol beeinflusst einen anderen sehr spannenden Mechanismen. Auch das ist erstmal kommend aus Zellstudien, aus Mechanismenfolge, eine Ableitung, die daraus entsteht. Aber Resveratrol löst eine Signalkaskade in der Zelle aus, die vergleichbar ist mit dem, was passieren würde, wenn wir intermittierend fasten beispielsweise oder uns in einer Kalorienreduktion befinden, mhm, wenn Energiemangel in der Zelle entsteht. Und das misst jede einzelne Zelle, diesen Energiemangel, mit einem bestimmten Enzym, das nennt sich AMPK, Adenosinmonophosphatkinase, aber das nur am Rande eben erwähnt, und löst in der Kaskade den gleichen Mechanismus aus, den wir schon angesprochen hatten bei der Energiegewinnung, dieses PGC1-Alpha, was quasi zur Neubildung von Mitochondrien führt. Also Neubildung von Mitochondrien. Und das ist doch wieder ein sehr wichtiger Aspekt, wenn wir sagen, okay, wenn wir altern, funktionieren unsere Zellen vielleicht nicht mehr so gut, die Energieproduktion nicht. Ergo reiht sich hier Resveratrol mit ein und wird gerne in diesem Kontext auch mit eingesetzt. Nur zur Erklärung, weshalb es im Longevity-Kontext immer wieder auch mit aufgegriffen wird.
Prima, Matthias. Und du hast gerade auch wieder Longevity angesprochen. Wer sich mit diesem Thema mehr beschäftigt, wer darüber liest oder sich mit diesem Thema auseinandersetzt, der wird früher oder später über Resveratrol stoßen. Dieser Wirkstoff spielt eine immer größer werdende Bedeutung. Und wer sich damit beschäftigt, wird auch feststellen, es ist die Rede von Transresveratrol und von Cisresveratrol. Lass uns versuchen, diese beiden Begriffe noch einmal für Laien wie mich zu erklären. Was hat es damit auf sich und vor allem, welche Rolle spielen diese beiden verschiedenen Resveratrole, wenn es um die Bioverfügbarkeit in unserem Körper und damit die Wirkung auf unsere Gesundheit geht?
Genau, also ist relativ simpel erklärt, es geht wie so oft um Strukturen des, in dem Falle des Resveratrol-Moleküls, und die Transform ist die stabilere Form und die damit auch bioaktivere Form. Das heißt, hier sollte in jedem Fall darauf geachtet werden, dass ich den Transresveratrolgehalt berücksichtige. Das heißt, wenn man nur Gesamtresveratrol hat und weiß nicht, wie viel der Verbindungen vorhanden sind, das spielt eine wichtige Rolle. Das ist wichtig für die Bioaktivität, nicht allerdings für die Bioverfügbarkeit. Das heißt, das ist auch wie so oft ein spannendes Thema. Wenn es erste Untersuchungen gibt, die zeigen, das hat einen Effekt auf zelluläre Mechanismen, dann muss unweigerlich die Frage sein, okay, kommt das dann auch wirklich im Körper an? Das ist halt ein wichtiger Aspekt, weil sonst verweilt es unter Umständen im Verdauungstrakt, wird wieder ausgeschieden. Das heißt, die Bioverfügbarkeit muss definitiv auch mit berücksichtigt werden. Da hat Transresveratrol per se erstmal nicht einen hohen Effekt drauf. Das heißt, wir müssen uns eher überlegen, welche Aufnahmewege gibt es, um den Prozess der Bioverfügbarkeit, also im Körper, dass es letztendlich vorhanden ist, mit zu unterstützen.
Super. Und Matthias, abschließend, wie immer hier im Deep Dive unserer Quick Check zu Resveratrol. Die gute Nachricht ist, man kann es eben supplementieren und wir wollen genauer hinschauen, was gibt es dabei zu beachten, für wen ist es sinnvoll und wie nehme ich es ein. Deswegen der Reihe nach im Quick Check meine erste Frage: Gibt es bei der Einnahme von Supplements mit Resveratrol oder Resveratrol-Supplements etwas zu beachten in der Kombination mit anderen Supplements?
Ja, durchaus. Also wir sollten berücksichtigen, welche Funktionen erfüllt es? Wie könnten wir auch die Bioverfügbarkeit verbessern? Das heißt, das sind zwei Aspekte. Was gehemmt werden könnte, und das sollte man sich mit anschauen, ist das Thema der Eisenaufnahme. Das heißt, auch hier sollte man eine gewisse Trennung mit vornehmen, dass man Resveratrol losgelöst auch der Eiseneinnahme einnimmt. Das macht insofern Sinn, weil ich Transresveratrol beispielsweise zu einer Mahlzeit einnehmen sollte. Das schließt jetzt den Bogen, weil wir dann quasi auch die Bioverfügbarkeit mit verbessern können. Das ist eine fettlösliche Substanz, macht also eher Sinn, wenn wir sie in auch einem im Essensmilieu aufnehmen, wo auch Fettaufspaltung mit begünstigt wird, dass wir eine höhere Aufnahme mit dabei haben. Mikronährstoffseitig ist das eine. Ich möchte hier an der Stelle nochmal so Medikamente mit erwähnen. Wenn beispielsweise Thrombozyten, Aggregationshemmer, Antikoagulantien mit eingenommen werden, da sollte auf jeden Fall auch berücksichtigt werden, dass sich das potenzieren kann mit dem Resveratrol. Auch nochmal, wenn die Datenlage nicht 100%ig klar ist, mindestens Rücksprache mit dem Arzt halten, tendenziell eher nicht verwenden.
Was gibt es zu beachten bei der Einnahme von Resveratrol für Schwangere, Kinder oder Menschen mit Vorerkrankungen?
Wie so oft, gerade bei Schwangeren und Frauen in der Stillzeit, ist die Datenlage noch etwas uneinheitlich, teilweise in dem präklinischen Teil auch etwas widersprüchlich, also nutzt es oder eher nicht. So, von daher grundsätzlich nicht empfohlen, als Nahrungsquelle natürlich okay, natürlich nicht aus Rotwein, das ist klar, aber ist es nicht unbedingt die klare Empfehlung dafür, dass es eingenommen werden sollte.
Okay, haben wir auch verstanden. Und Matthias, die Frage noch nach Kindern. Also können auch Kinder, Jugendliche Resveratrol einnehmen? Macht das überhaupt Sinn? Und wie ist es mit Menschen mit Vorerkrankungen oder chronischen Erkrankungen? Was gibt es da zu beachten?
Also bei Kindern relativ ähnlich, da haben wir auch nicht eine ausreichende Datenlage, um das pauschal freizugeben. Jetzt haben wir gerade schon über die Mechanismen gesprochen. Das ist nicht standardmäßig das, was Kinder unter Umständen mit betrifft. Das heißt, es ist kein routinemäßiger Einsatz. Wenn es eine bestimmte Indikation gibt, Rücksprache mit Arzt oder Therapeuten, dann kann das unter Umständen auch in einer gewissen Phase sinnvoll sein. Aber nicht routinemäßig. Und bei Vorerkrankungen habe ich gerade schon gesagt, also gerade wenn andere Medikamente eingenommen werden, Blutverdünner, Gerinnungshemmer, sowas in die Richtung, muss auf jeden Fall eine Berücksichtigung finden. Und durchaus auch so verschiedene Transportsysteme, wenn wir über die Leberentgiftung sprechen. Das heißt, ich würde hier ganz klar sagen, immer dann, wenn Medikamente eingenommen werden, sollte auf jeden Fall eine Rücksprache stattfinden.
Und abschließend, Matthias, deine Empfehlung, worauf sollte ich achten, wenn ich mir ein Resveratrol-Präparat gönne, wenn ich das ausprobieren mag? A, wie lange sollte ich es nehmen? Also welche Dosierungen empfiehlst du und welche Qualitätsmerkmale?
Ich habe es gerade schon erwähnt. Was entscheidend ist, ist die bioaktive Substanz. Das heißt, wir müssen auf den Gehalt des Transresveratrols schauen. Das sollte eine definierte Reinheit haben. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Und die Frage sollte geklärt sein, wie löse ich das Thema mit der Bioverfügbarkeit? Das heißt, gibt es eine liposomale oder mikroverkapselte Technik, um eine höhere Bioverfügbarkeit sicherstellen zu können? Und letztendlich, wie so oft, wir brauchen eine passende Quelle, woraus das gewonnen werden kann. Ich hatte es eben eingangs, das hatte ich schon mal als Quelle erwähnt, diesen japanischen Staudenknöderich erwähnt, der quasi eine hohe Quelle hat und daraus es sehr gut extrahiert werden kann. Und natürlich gilt hier laborgeprüfte Reinheit ohne irgendwelche Zusatzstoffe mit dabei, das in einem Präparat mit zu berücksichtigen. Und wenn du mich auf die Dosierung und Dauer der Einnahme ansprichst, dann schwankt das in dem Kontext auch, welche Untersuchungen gibt es. Ich sag mal, die Themen, die wir angesprochen haben, beginnen auch Untersuchungen so ab 100 Milligramm pro Tag. Gängig ist typischerweise 500 Milligramm in der Tagesdosierung. Und je nachdem, welchen Effekt ich erzielen möchte, also wenn wir eher so den allgemeinen unterstützenden oder auch Longevity-Kontext betrachten, denn ich habe das häufiger schon mal mit Menschen besprochen, zu sagen, ja okay, dann ist es auch etwas, was längerfristig natürlich über Monate, Jahre vielleicht sogar mit verwendet werden sollte. Jetzt kann man natürlich sagen, ist das dahingehend untersucht? Je länger es eingenommen wird, desto weniger Daten werden wir natürlich in dem Kontext haben. Aber in dem Wochen- bis Monatsbereich können wir auf jeden Fall sagen, kann es gut mit verwendet werden. Höhere Dosierungen werden manchmal auch eingesetzt. Die sollten dann eigentlich eher nur kurzfristig eingesetzt werden. Da es, obwohl es eine gute Verträglichkeit hat, durchaus auch vielleicht Nebenwirkungen im Gastrointestinaltrakt haben könnte.
Resveratrol klingt nach Wundermittel und es ist tatsächlich spannend, wenn wir die Daten richtig einordnen. Wirksame Effekte sieht die Wissenschaft also vor allem bei Zellschutz, Entzündungsmarkern und in Teilen bei Blutdruck und Glukosestoffwechsel. Entscheidend, das hat Matthias gerade sehr gut erklärt, die Bioverfügbarkeit. Also wie kann unser Körper zugeführtes Resveratrol wirklich verwenden, wirklich einsetzen. Rotwein, haben wir gelernt, liefert viel zu wenig. Sinnvoll sind daher eher gut formulierte Trans-Resveratrol-Präparate in geprüfter Qualität. Und wie immer gilt, realistische Erwartungen, regelmäßige Einnahme über Wochen testen und bei Medikamenten oder Vorerkrankungen ärztlich abklären. Alle wichtigen Fakten zu Resveratrol hier im Health Nerds Deep Dive. Matthias, vielen Dank.
Vielen Dank.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten.
Ein All Ears on You Original Podcast.